willkommen zum Founder Personality Podcast, der Podcast für deine Persönlichkeit, von der Idee bis hin zur Gründung. Mein Name ist Jasmin Chiara Bauer und ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Mein heutiger Gast hat schon sehr früh mit der Gründung begonnen, denn er hat bereits nach dem Abitur das erste Mal gegründet. Und während seinem Studium hat er dann das Startup Parkier gegründet. Heute ist er CEO und gleichzeitig auch Familienvater. Und wie er das alles gemeistert hat und in so jungem Alter schon Familie und Gründung unter einen Hut bekommt, das erzählt uns heute im Interview. Wir sprechen auch darüber, warum es so wichtig ist, auch mal gezielt abzuschalten und seinen Fokus auf andere Dinge zu richten, um dann wieder mit mehr Energie und Motivation in das eigene Unternehmen oder ein Startup hineinzustarten. Und wir sprechen darüber, warum es nie zu spät, aber auch nie zu früh ist für eine eigene Gründung. Ich freue mich schon jetzt, mit dir dieses Interview zu teilen und wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Felix Harteneck von Parkier. Heute darf ich euch Felix Harteneck vorstellen. Felix hat bereits nach dem Abitur das erste Mal gegründet und hat dann 2015 mit zwei seiner Kommilitonen das Startup Parkier gegründet. Was Parkier genau ist, das wird euch bestimmt gleich selbst erzählen. Deswegen darf ich jetzt erstmal den Felix herzlich willkommen heißen. Hallo Felix, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
Dann, wie ich es gerade schon angekündigt habe, dann nimm es doch direkt mal mit. Was ist denn Parkier und was genau machst du da?
Also Parkier entwickelt Parkplatzmanagement-Software und die dazugehörigen IoT-Produkte. Das heißt, wir haben Hardware und Software, um Parkraumbewirtschaftung einfacher und effizienter zu machen. Einmal für den Parkplatzbetreiber, aber natürlich auch für den Autofahrer, also den Nutzer von Parkplätzen. Ich selbst habe das Unternehmen mitgegründet, wie du gerade eben auch schon gesagt hast, und kümmere mich heute sehr viel um Finanzen, Finanzierungsrunden, um unsere Vertriebsteams, aber auch um die strategische Ausrichtung und auch das Partnermanagement.
Okay, und bevor wir da vielleicht gleich tiefer einsteigen, habe ich immer noch zwei Einstiegsfragen, die ein bisschen was über dich noch erzählen. Welche Eigenschaften würdest du denn sagen, würden dich am besten beschreiben im Alter von 10 Jahren, im Alter von 18 Jahren und heute?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, was sich über alle drei Altersbereiche durchgezogen hat, ist, dass ich sehr, sehr neugierig bin und sehr wissbegierig. Also ich möchte mal wissen, wie Sachen verstehen, wie Sachen auch noch besser funktionieren können, und habe eine unglaubliche Freude, dann auch Sachen dann auszuprobieren.
Und das hat sich dann durchgezogen?
Das hat sich durchgezogen, ich glaube so mit 10 und 18. Gerade auch nach 18 ist das teilweise auch ein bisschen ausgeartet. Je älter man wird, desto vernünftiger wird man natürlich dann auch wieder. Und irgendwann widerspiegelt sich das dann zum Beispiel auch in der Unternehmensgründung. Und es macht mir heute auch noch sehr viel Spaß eigentlich. Sehr wissbegierig, sehr neugierig, auch mir immer wieder zu überlegen, wie Sachen noch besser funktionieren können. Aber auch sehr viel Spaß einfach am Ende daran zu haben, die dann auch umzusetzen.
Und wie kommt man dazu, dann direkt schon nach dem Abitur seine erste Firma zu gründen? Also wie ist das abgelaufen?
Also ich bin ja groß geworden auf dem elterlichen Weingut. Das heißt, so ein bisschen Unternehmergeist habe ich sicherlich auch von meinen Eltern mitbekommen. Und auch da war schon mal die Frage, wie kann man Abläufe, wie kann man Prozesse, wie kann man allgemein Themen besser, effizienter, nachhaltiger auch machen. Und das erste Unternehmen, das ich gegründet habe, das ging im Prinzip genau in diese Richtung, wo die Fragestellung war, wie viel Kosten werden eigentlich in unterschiedlichen Bereichen im Weinbau erzeugt. Man hat vielleicht die Vorstellung, Weinbau und auch das Trinken von Wein, das Verkaufen von Wein ist immer sehr, sehr romantisch. Das ist auch richtig, auch sehr wichtig sicherlich, aber es gibt natürlich auch die betriebswirtschaftliche Komponente. Und ich habe damals eine Software mitentwickelt, wo es im Prinzip darum ging, einzelne Kostenschritte im Weinbau, gerade viele händische Kostenschritte, wie zum Beispiel das Entlauben von Rebstöcken, auch das Schneiden oder auch das, das Spritzen, in einzelne Kostenpunkte zu untergliedern und dann aber auch automatisiert zu erfassen, um hinterher zu wissen, wie viel Geld verdiene ich denn eigentlich an der Flasche Wein.
Und wie hast du dir dann das Wissen angeeignet? War das irgendwas, was du auch in der Schule schon gelernt hast, so wie man sowas selbst macht, oder hast du dir das alles selbst beigebracht?
Gerade zu der Zeit war das sehr viel Learning by Doing. Ich selber habe ja zu dem Zeitpunkt noch heute nur die grundlegenden Kenntnisse, was Softwareentwicklung jetzt angeht. Deswegen hatte ich mich damals dann zusammengetan mit einem Softwarebüro bei uns aus dem Ort. Die haben im Prinzip den ganzen technischen Teil gemacht. Ich habe versucht, das betriebswirtschaftlich fundiert hinzubekommen. Also wie viel Geld kann ich verlangen? Wo ist eigentlich der Mehrwert? Wie viel Geld können sich die Weingüter tendenziell auch einsparen? Habe das dann am eigenen Weingut auch immer wieder ausprobiert. Und alles, was um das Thema rund um Gründung ging, das habe ich mir eigentlich selber beigebracht, beziehungsweise auch mal über einen Steuerberater der Eltern oder so einfach erfragt und dann on the fly auch ausprobiert und gelernt. Das Unternehmen ist ja auch nicht besonders groß geworden, muss man dazu sagen. Wir haben mehrere Kunden gehabt, dann irgendwann festgestellt, dass der Weinbau sehr, sehr schwierig ist in der Skalierung, und dann irgendwann auch beschlossen, das Ganze an ein Weingut komplett zu veräußern, das es meines Wissens bis heute auch noch nutzt. Ja. Aber es war jetzt nur, glaube ich, so die Grundzüge, die man auch wissen muss, um Unternehmen zu gründen. Alles, was ich heute bei Park hier mache und auch schon lernen durfte, das ist damals noch gar nicht zum Tragen gekommen.
Und würdest du dann sagen, es gab jemand oder etwas, was dich als Kind sehr inspiriert hat?
Und es waren unterschiedliche Persönlichkeiten. Sicherlich mein Umfeld einfach durch das Weingut. Aber auch so hatte ich einen Freundeskreis, wo sehr viel Bastler da waren, die eigene Seifenkisten gebaut haben, die allgemein handwerklich sehr geschickt waren und die auch teilweise recht erfolgreich selbstständig waren, würde ich sagen. Es waren jetzt nicht richtig Unternehmer, die große Unternehmen daraus gebaut haben, aber jeder hat so ein bisschen geguckt, was er Cooles machen kann, wie er auch zu Geld kommt, sein Taschengeld aufbessert. Ja. Da waren immer wieder coole, kreative Köpfe zusammen und ich glaube, es gab sicherlich so ein bisschen die Grundinspiration. Genau. Für mich war es damals auf jeden Fall wichtig, irgendwo auch rauszukommen, auch noch mit mehr Leuten in Kontakt treten zu können, die so ähnliche Ambitionen haben. Und deswegen bin ich dann irgendwann auch weggezogen aus Freiburg nach München, um dort an die TU dann auch zu gehen, mit der Hoffnung, da eben auch weitere inspirierende Persönlichkeiten kennenzulernen, mit denen man dann gemeinsam vielleicht auch wirklich das Unternehmen aufbauen kann, was dann zum Glück ja am Ende auch funktioniert hat.
Okay, bevor wir da kurz gleich anschließen, gibt es denn dann auch jemanden heute oder eine Person oder irgendwas, was dich sehr inspiriert? Also vielleicht gerade im Vergleich zu damals?
Also heute ist es sicherlich das Gründernetzwerk in München. Ich pflege viel Kontakt mit anderen Gründern, die teilweise jetzt gerade erst angefangen haben zu gründen, teilweise aber auch schon vor 10 Jahren gegründet haben, schon einen Exit hingelegt haben. Das hilft einem unglaublich zu verstehen, wo die Reise hingehen kann. Auch Herausforderungen oder Unternehmenszeitpunkte, die wir jetzt gerade haben, weiß ich, dass andere Gründer sich schon erfolgreich oder auch nicht erfolgreich bewältigt haben. Und das sind die Leute, die mich heute inspirieren und mir auch helfen, den Weg zu finden, der wahrscheinlich für mich persönlich, aber auch für Park hier sinnvoll ist.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast gerade gesagt, du bist dann nach München gezogen, an die TU gegangen. Gab es dafür einen besonderen Grund oder hast du das einfach so, weil weg wolltest aus Freiburg?
Nee, Freiburg ist sehr schön. Ich komme da gern wieder zurück. Ich wollte aber schon auch weg. Also ich wollte schon was anderes auch noch sehen. Damals stand zur Diskussion, ob ich ans KIT nach Karlsruhe gehe. Da hätte ich Wirtschaftsingenieurswissenschaften studieren können oder eben, ob ich nach München an die TU gehe. Ich bin dann an die TU gegangen, weil die TU damals behauptet hat, dass sie die Entrepreneurial University ist, also eine unternehmerische Universität, ist auch sehr stark unterstützt. Das habe ich geglaubt und habe mich dann damals für München entschieden.
Ja, und hat es dich darin auch unterstützt?
Ja, also die Universität auf jeden Fall, gerade auch das Gründungszentrum. Ich habe ja auch das Manager-More-Programm mitgemacht und das waren schon sehr, sehr wichtige Impulse auf jeden Fall, das Thema Gründen auch weiter zu verfolgen. Ich glaube, als junger Mensch, gerade so mit 18, 19, ich war, bevor ich angefangen habe zu studieren, war ich noch ein Jahr im Ausland. Das war auch sehr wichtig. Und danach, wenn man zurückkommt, irgendwo aus dem Ausland, Auslandserfahrung gesammelt hat, anfängt zu studieren, da gibt es ja unglaublich viele Einflüsse, die auf einen einströmen. Und da kann es auch gut passieren, dass man wegkommt vom Gründen. Auch ich habe während meiner Studienzeit die ersten 3 Semester mich erstmal auf mein Studium fokussiert, zu verstehen überhaupt, was mir das alles bringt, wo das hingeht, auch mit den ganzen Themen, die rund ums Studium zusammenhängen, zu tun gehabt, auch mein Studentenleben sehr stark genossen. Und das Gründungszentrum, die Unternehmertum, war da sicherlich auch Impuls, um dann wieder zurückzukommen zu dem, was ich eigentlich machen wollte, nämlich ein Unternehmen gründen. Ja, genau, das hat mir schon sehr geholfen und war ein sehr wichtiger Impuls.
Und wie kam dann die Idee auf mit Park hier? Also war das dann auch während dem Studium?
Das war während dem Studium, aber im Rahmen von diesem Manage More Programm. Damals hatte ich mit meinem jetzigen Mitgründer, mit dem Clemens, saß ich schon zusammen an einem Projekt, wo es darum ging, den Handel irgendwie zu digitalisieren und zu gamifizieren, also ein Gamification-Projekt. Und wir beide waren eigentlich so sehr stark daran interessiert, auch weiter in diesem Bereich Unternehmensgründung und irgendwas mit Software und Hardware. Clemens hat ja auch einen Elektroinformationstechnik, also einen Elektroingenieur-Hintergrund. Das hat uns beide irgendwie gereizt, da in dem Bereich was zu machen. Und dann haben wir uns wieder ausgetauscht, bis wir an dem Thema Parken eben hängen geblieben sind.
Ja. Und das habt ihr dann jetzt beide auch weiter, also ihr seid beide noch im Unternehmen?
Genau, wir sind beide noch im Unternehmen. Als wir damals beschlossen haben, dass ein Parkplatzsensor, der Parkplätze digitalisiert, wo möglicherweise das erste Produkt von Park hier sein könnte, hat der Clemens dann damals den Jakob noch mit dazu genommen, quasi den dritten Mitgründer von Park hier, der eine sehr umfangreiche Hardware-Expertise einfach mitgebracht hat. Der Clemens und der Jakob, die haben im Studium gemeinsam schon immer viele Projekte umgesetzt und der Jakob hat eine sehr große Leidenschaft, alles was Embedded und Hardware-Technologien angeht. Und da wir eben mit dem Parkplatzsensor was im Bereich Hardware machen wollten und so rückwirkend betrachtet natürlich eine unglaubliche Herausforderung, irgendwo Hardware in der Straße zu verbauen, wo eine extrem hohe Belastung durch Autos, LKWs, Fahrradfahrer, Fußgänger etc. passieren kann, war das schon eine sehr wichtige und kluge Entscheidung, damals den Jakob noch mit dazu zu nehmen und dann waren wir zu dritt und das war ein Erkunder-Team.
Ja. Und ihr entwickelt ja die Idee auch ständig weiter, also du hast ja auch schon öfters jetzt vorgestellt, dass sich die Idee auch jetzt in eine neue Richtung vielleicht auch sogar nochmal weiterentwickelt. Wie geht ihr dann da vor? Also wie setzt ihr euch zusammen oder auch mit dem Team, dass sich die Idee dann in viele verschiedene Bereiche auch noch weiterentwickeln kann?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir heute den Parkplatzsensor, den haben wir immer noch mit dem Produktportfolio, er spielt aber ehrlich gesagt eine untergeordnete Rolle. Wo wir gerade den Wert und auch das Wachstumspotenzial in der Firma sehen, ist die Software, die Plattform, die im Prinzip es ermöglicht, dem Autofahrer Parkraum zu reservieren, auch zu bezahlen und auf der anderen Seite dem Parkplatzbetreiber irgendwie die Möglichkeit, auch die ganzen Nutzer zu verwalten, zu automatisieren und dann diese ganzen Zukunftsthemen wie Elektromobilität, Carpooling, Ridesharing, Carsharing auch mit zu integrieren. Das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich immer wieder fragt, wie können wir den Prozess und wie können wir das Produkt für unseren Kunden noch besser machen. Und das läuft auf unterschiedlichen Ebenen ab. Der Vertrieb bei uns ist zum Beispiel darauf incentiviert, immer wieder zu überprüfen, was erzählen uns eigentlich die Kunden? Was wollen sie eigentlich? Was können wir ihnen anbieten? Und dann Abgleich zu machen und die Differenz daraus jedenfalls zu nutzen, um weitere neue Produktideen in den Markt zu bringen. Unsere Tech-Teams sind natürlich immer darauf bedacht, Produkte zu entwickeln, die eine maximale User Experience haben, aber auch die Möglichkeit, vor allem in Zukunft noch in Drittsysteme und in größeren Kontext irgendwo auch integriert zu werden. Es hilft ja nichts, wenn man heute ein tolles Produkt hat und der Kunde das kauft und es nach 2 bis 3 Jahren wieder neu kaufen muss, weil es sich nicht eignet, um irgendwie zum Beispiel Carsharing mit zu implementieren. Und da arbeiten die Teams auch relativ selbstständig. Also wenn es da Innovationen gibt, dann führt es jeder selber um und die ganzen großen strategischen Themen, die werden einfach gemeinsam diskutiert.
Und vielleicht auch gerade noch so zu Beginn, wenn man ja eine neue Idee hat, dann ist ja erstmal so die ganze Vorbereitungsphase und den Markt besser kennenlernen, das war ja wahrscheinlich dann bei euch auch am Anfang so, da muss man auch erstmal rausfinden, was gibt es denn schon am Markt, wer ist denn schon da und habt ihr da denn am Anfang Schwierigkeiten gehabt oder war es wirklich von Anfang an gleich eine Innovation, die noch keiner hatte?
Also der Parkplatzsensor ist bis heute was die Leute sich unglaublich einfach einprägen und was auch immer wieder Begeisterung hervorruft, weil es einfach ein Produkt ist, das ohne externe Energieversorgung funktioniert. Das heißt, die überfahrenden Fahrzeuge erzeugen den Strom im Sensor. Und das begeistert die Leute persönlich hauptsächlich. Natürlich leitet man aus dieser persönlichen Begeisterung dann auch irgendwo einen Unique Selling Point fürs Produkt ab und sagt, okay, wir sind energieeffizienter,
die sind günstiger, wir brauchen weniger Wartung, wir brauchen keine externe Stromversorgung, was teilweise sehr viel Geld kostet, wenn man Sensoren in Straßen einbaut. Aber wirklich rauszufinden, was am Ende dem Kunden hilft, ist gar nicht so einfach, weil es der Kunde oft selbst nicht weiß. Derjenige, mit dem man spricht, der jetzt zum Beispiel für eine Stadt Parkplatzsensoren einkaufen soll, der hat auch nur den Auftrag, die Parkplatzsensoren einzukaufen, weil es irgendjemand ihm gesagt hat. Und natürlich gibt es neben uns weitere Firmen im Verkehrstechnikbereich, die alle sagen, diese Parkplatzsensoren, die bringen unglaubliche Mehrwerte, ihr müsst es auf jeden Fall tun. Und diese Person ist oftmals gar nicht in der Lage, das dann wirklich zu abstrahieren und um auch wirklich dann den Mehrwert von so einem Sensor allgemein herauszufinden. Ja. Und das war mit das Schwierigste, eigentlich sich so tief in diese Branche einmal einzudenken und auch alle ihre Zusammenhänge und Komplexitäten zu verstehen, um am Ende dann auch wirklich Kunden Produkte anzubieten, die ihnen Mehrwert bringen. Und das ist eine wichtige Erkenntnis für uns am Anfang gewesen, dass der Sensor alleine nicht sein kann. Der Sensor, der zeigt nur freie Parkplätze an. Unsere Nutzer möchten aber Parkräume verwalten, sie möchten reservieren, sie möchten sie bezahlen. Und das am Ende veredelt eigentlich die Information, ob der Parkplatz frei ist oder nicht, und bringt den viel, viel größeren Mehrwert, als die Information nur alleine. Und dafür braucht es Zeit, einfach sich so tief in diese Branche reinzudenken. Es braucht unglaublich viele Gespräche und auch ein gutes also man muss diese Gespräche sehr gut analysieren, um auch wirklich zu verstehen, was denn jetzt zwischen den Zeilen gesagt wurde.
Aber gab es dann zu Beginn gleich schon Konkurrenz am Markt?
Ja, es gab schon viel Konkurrenz. Es gab einfach Vergleichsprodukte wie zum Beispiel batteriebetriebene Bodensensoren. Es gab auch die Firma Siemens, die einen Radarsensor entwickelt hat. Die haben den Radarsensor meines Wissens bis heute nicht fertig entwickelt. Auch die Firma Bosch ist damals, also ein sehr großes Unternehmen natürlich, da mit einem batteriebetriebenen Sensor gestartet. Und es hat uns natürlich am Anfang auch schon die Fragestellung gegeben, inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, dass wir da mit reingehen. Aber da die beiden Unternehmen das immer noch nicht geschafft haben, diese Probleme auch zu lösen, wieder heute aus technologischer Sicht schon mal ein deutliches Stück weiter gekommen sind, nämlich ein fertiges Produkt entwickelt, kann ich nur jeden ermutigen, dass gerade solche großen Konzerne, wenn es darum geht, initial Produkte zu entwickeln, nicht immer zwangsläufig schneller und besser sind, als das mit Startups auch durchzuführen. Vielleicht sogar teilweise größere Herausforderungen haben, sowas umzusetzen.
Ja, und wie habt ihr es denn da geschafft, euch da immer zu motivieren, also sich da gerade nicht demotivieren zu lassen, dass es vielleicht irgendwie schon große Konzerne gibt, die daran arbeiten oder daran sind? Wie holt man sich da die Motivation?
Also ich glaube, die Motivation, die wir hatten, war einfach den Erfolg, den wir schon relativ früh am Anfang verbuchen konnten. Und mit Erfolg meine ich jetzt, dass wir es sehr schnell geschafft haben, ein funktionierendes Produkt zu entwickeln. Dieses funktionierende Produkt haben wir recht erfolgreich an namenhafte Kunden verkauft. Wir hatten damals die Deutsche Bahn, wir hatten BMW, wir hatten aber auch die Stadt München, die bereit war, Geld in die Hand zu nehmen, um dieses Produkt zu kaufen, im sehr frühen Status. Wir hatten Mitarbeiter, die begeistert waren, mit uns zusammenzuarbeiten und auch irgendwo diesen Anschub für Parkier geschaffen haben. Und das motiviert einen natürlich zu sehen, wie innerhalb von kürzester Zeit sich ein Team finden kann, ein Produkt da ist und auch eine Kundengruppe, die sich für das Produkt begeistern lässt.
Ja. Und jetzt sagst du ja klar, du bist dann zu dem Zeitpunkt auch natürlich ein sehr junger Gründer gewesen auch. Wie war das denn dann gerade bei Kundengesprächen, wenn du gerade auch sagst, ihr hattet große Firmenpartner, wie war das da mit der Glaubwürdigkeit? Weil es gibt viele, glaube ich, Gründer in der Anfangsphase, die vielleicht auch noch jünger sind und dann oftmals sich das nicht zutrauen oder auch dann sagen, okay, ich werde nicht ernst genommen mit dem, was ich mache. Wie habt ihr das dann gemacht, dass da große Firmenkunden glaubwürdig das Produkt annehmen?
Also wir waren grundsätzlich immer sehr gut vorbereitet, haben uns immer sehr viel Gedanken gemacht, auch über die Person, die uns gegenüber sitzen wird und was für eine intrinsische Motivation diese Person auch hat. Und dann kann man es schon auch schaffen, Unternehmen davon zu überzeugen, dass ein junges Startup oder auch ein junger, in dem Fall war ich ja ein Vertriebler, in der Rolle, das, was da gerade gesagt wird, irgendwo auch glaubhaft ist. Weil ich meine, am Ende geht es den Unternehmen oder auch demjenigen, der das Produkt einkauft, ja darum festzustellen, ob es das beste Produkt oder beziehungsweise das best geeignete Produkt für einen ist und ob die Firma irgendwo auch glaubhaft ist und langfristig am Markt erfolgreich sein wird. Und ich glaube, das sind zwei Punkte, die kann man dem Kunden vermitteln, ohne ein gewisses Alter auch haben zu müssen, indem man einfach plausible Argumente und möglichst transparent dem Kunden auch mitteilt, was er jetzt persönlich und was auch das Unternehmen, das er repräsentiert, von diesem Produkt auch haben kann.
Ja. Und vielleicht gerade im Gegenzug dazu, wenn du sagst, du fängst dann gerade mit deinem neuen Studium an und gehst dann aber dann direkt schon in so eine Gründung rein. Wie hat dich denn dann dein Umfeld beeinflusst? Weil man denkt sich ja bestimmt, dann gehen viele auf Partys und halt das typische Studentenleben. Gab es da dann auch viele, die dich da irgendwie versucht haben, von abzuhalten, oder waren die ja immer alle auf deiner Seite und haben dich unterstützt?
Also aktiv davon abgehalten hat mich keiner. Ich habe das ganze Projektpark hier damals im dritten Semester gestartet. Und ich glaube auch, dass das Studienleben dadurch nicht unbedingt zu kurz kam, was jetzt die Partys anging. Es war mehr die Hörsäle, die mich dann seltener gesehen haben. Ich habe ja TUM-BWL studiert, was glücklicherweise auch so funktioniert hat, dass man nicht dauerhaft anwesend sein muss und auch in der Prüfungsphase dann sehr viel nachholen kann, muss man so zu formulieren. Und ich glaube, dass auch gerade das Studienleben und diese Situation, in der man im Studium ist, sehr, sehr helfen kann, auch zu gründen. Also jetzt zum Beispiel, 5 Jahre später, ich hab einen großen Bekanntenkreis, der irgendwo auch zwischen 30 und 40 ist. Die Leute haben Kinder, die haben einen festen Job, die haben sich irgendwo ein Auto geleast, ein Haus finanziert. Jetzt nochmal in die Gründung sich zu stürzen, ist für viele einfach komplett unmöglich, weil einfach das Risiko, das mit einer Gründung verbunden ist, relativ hoch ist und auf der anderen Seite man eine persönliche Burnrate hat, die sich auch nicht mehr so einfach einfangen lässt. Und wenn man nicht jetzt gerade erbt, hat man auch kein finanzielles Polster, auf das man zurückgreifen kann und zu sagen, okay, wenn jetzt die nächsten 2 Jahre durch die Firma nicht viel reinkommt, dann kann ich das abfahren. Die Situation, die gibt es nicht oft im Leben. Und das ist im Studium, wenn man eh schon reich auf die Welt kommt, sicherlich dauerhaft. Aber ansonsten im Studium, nach einer Erbschaft oder nach einer erfolgreichen Gründung, nach einem Exit. Und von dem her kann ich nur alle ermutigen, sowas auch im Studium auszuprobieren. Sicherlich hat man da keine Arbeitserfahrung, kennt vielleicht eine Branche noch nicht so gut, wobei ich mir auch ganz oft denke, dass es nicht unbedingt immer nachteilig ist. Und eine Arbeitserfahrung, die jetzt jemand in der Konzernkarriere hat, einem sicherlich auch nur bedingt helfen kann, ein Unternehmen zu gründen. Es hinterher zu managen und auch ein Unternehmen sehr, sehr groß zu machen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also auch bei uns ist natürlich immer wieder das Thema nach die Frage, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, auch Leute ins Unternehmen zu holen, die sehr, sehr viel Erfahrung auf verschiedenen Managementpositionen haben. Das werden wir auch tun. Nur um das Unternehmen zu gründen, um initial diesen Funke zu erzeugen und auch eine gewisse Begeisterung und eine gewisse Dynamik, braucht man all diese Arbeitserfahrung nicht. Und ja, da ist das Studium ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um das auch zu tun.
Und wie ist es dann für Personen, die sich jetzt gerade denken, brauche ich denn dann überhaupt ein Studium für eine Gründung oder ist es wirklich notwendig oder geht es auch ohne? Was würdest du denn sagen, ist denn ein Studium zwingend notwendig für eine Gründung?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, welche Rolle man hinterher im Unternehmen auch übernehmen möchte. Also ich habe auch immer wieder Themen, die ich gerade am Anfang im Studium gelernt hatte, angefangen bei der Buchhaltung, Kostenrechnung, so ein grundsätzliches Verständnis davon, wie man Bilanzen liest. Das hilft einem natürlich alles, wenn man das im Studium lernt und so das Handwerkszeug da mitzunehmen, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ob man es wirklich braucht, weiß ich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sich dieses Wissen irgendwie anders aneignet. Aber hilfreich ist es schon auf jeden Fall, das Handwerkszeug beieinander zu haben.
Ja. Und
viel wichtiger ist es, nach Gründung oder auch bei Gründung dauerhaft sehr, sehr selbstkritisch zu sein und sich zu fragen, in welchen Kompetenzen man persönlich auch arbeiten muss und das dann auch wirklich zu tun.
Ja. Und gibt es denn bei dir jetzt irgendeine Erfahrung im Leben, die du sagst, die dich sehr vorangebracht oder auch gerade für die Gründung irgendwo noch beeinflusst?
Also es gibt nicht den Punkt, dass jetzt die Gründung positiv oder negativ beeinflusst hat. Es gab viele Situationen auf jeden Fall, in denen man sich immer wieder mal Gedanken macht darüber, wie sinnvoll es jetzt ist, auch zu gründen. Und ich weiß, dass die meisten Situationen, in denen ich mir darüber Gedanken gemacht habe, eigentlich sehr, sehr positiv waren. Und ich eigentlich sehr schätze, welche Möglichkeiten ich mit meinen Mitgründern auch habe, Ideen, Themen umzusetzen und auch irgendwo ein kleines Pflänzchen, was wir vor 5 Jahren gepflanzt haben, jetzt immer weiter wachsen zu sehen. Also von dem her gab es da wenig externe Impulse. Das Studium ist sicherlich immer ein Thema, also wie ernsthaft und wie wichtig ist einem, dass man sehr gute Noten im Studium hat. Und natürlich auch irgendwo eine Balance zu finden zwischen Familie und Freunde ist natürlich auch ein Thema. Ich habe selbst vor dreieinhalb Jahren eine Tochter bekommen und vor anderthalb Jahren einen Sohn, die natürlich auch Zeit eingefordert haben, aber auch wichtige Zeit, die man sich im Leben irgendwo nehmen muss. Und auch das funktioniert neben den Gründen.
Ja, und gab es dann auch besondere Herausforderungen jetzt gerade mit Park hier, die ihr vielleicht auch in der Anfangsphase oder auch jetzt, was würdest du sagen, sind so einschneidende Herausforderungen, die ihr gemeistert habt?
Also wir haben uns, wie gesagt, wir sind mit diesem Parkplatzsensor gestartet, haben da sehr viel Lebenszeit und Energie auch reingesteckt, uns zu überlegen, wie dieses Produkt sehr gut funktionieren kann. Und jetzt am Ende rausgestellt, dass es, wie gesagt, nur noch eine untergeordnete Rolle eigentlich für Park hier bedeutet. Und da gab es irgendwann bei uns in der Firma ungefähr vor einem Jahr auch einen gewissen Cut, wo wir diese Fokussierung weg vom Sensor auf eine ganzheitliche Plattform, die sehr stark softwaregetrieben ist, auch personell umsetzen mussten, wo wir natürlich die Herausforderung hatten, dass nicht jeder Mitarbeiter, den wir bisher hatten, auch in Zukunft seine volle Rolle einnehmen kann. Und dann natürlich immer geschaut, dass wir die Mitarbeiter irgendwo umschulen, mit auf die neue Reise nehmen, aber das ist natürlich auch nicht bei allen gelingt. Das ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen und auch die erste Finanzierungsrunde, also eigentlich die zweite, also nachdem wir quasi eine Seed-Finanzierung gemacht haben, die Series A, wo wir 2,5 Millionen eingesammelt haben. Auch das ist gar nicht so einfach, weil man immer noch in einem sehr, sehr frühen Stadium ist. Wir haben sehr viele Umsätze schon gehabt, wir haben namhafte Kunden gehabt, aber wir konnten natürlich zu dem Zeitpunkt immer noch nicht beweisen, wie skalierbar ist das Ganze, was gerade in Deutschland konservative Investoren immer noch auch zurückschreckt. Und das waren schon heiße Wochen, bis dann am Ende die Runde geclosed war. Man hat dann als Startup natürlich auch, wenn man einen gewissen Personalstamm hat, nicht mehr sehr, sehr viel Zeit, um auch gewisse Finanzierungsrunden am Ende zu Ende zu bringen. Bei uns hat das alles wunderbar geklappt, das ging Hand in Hand, aber es war sehr aufregend.
Ja, und wenn du es gerade sagst, du hast jetzt eine kleine Familie, und wie machst du das dann mit einem Ausgleich? Also wie findest du da die Balance der Familie und den Beruf unter einen Hut zu bringen?
Also das grundsätzlich funktioniert das sehr, sehr gut. Ich glaube, für so eine junge Familie ist es wichtig, irgendwo eine gewisse Flexibilität zu haben. Und die kann ich mir als Gründer natürlich nehmen. Auf der anderen Seite ist es für einen als Gründer sicherlich auch wichtig, immer wieder abzuschalten und mal raus aus der Firma zu kommen, mal die Gedanken ganz woanders hinzustecken. Und sowas incentiviert, wenn nicht sogar fordert, natürlich so eine junge Familie auch sehr stark ein. Von dem her würde ich sagen, ist es wichtig für mich, immer wieder auch zwischen dem einen und dem anderen hin und her schalten zu können. Und nicht hin und her schalten, sondern eher von dem einen mal abschalten zu können, hin zum anderen. Um dann wieder sehr gestärkt und auch sehr inspiriert zum Beispiel in einen anderen Bereich wieder reinzugehen. Also um dir ein Beispiel zu geben, wenn ich abends nach Hause komme, dann fordert einfach die Familie ein, dass jetzt Zeit da ist. Und es ist auch sehr wichtig, an dem Abend einfach mal aufhören, sich Gedanken zu machen über die Firma, um dann am nächsten Morgen einfach die Gedanken weiterzudenken und sich nicht ewig lang versuchen, an Themen noch festzubeißen, dann nicht schlafen zu können und am nächsten Morgen auch noch nicht die Lösung zu haben.
Ja, das stimmt. Dass man einfach auch schafft, da irgendwie den Fokus auf die Sache zu legen, wo man jetzt gerade eben sich befindet und nicht immer zwischen mehreren Dingen hin und her zu schwanken.
Genau, man braucht einfach eine gute, das ist sehr, sehr wichtig, man braucht sicherlich auch eine hohe Leistungsbereitschaft allgemein. Also man schläft als junger Vater eh wenig. Mit dem Startup schläft man auch eher noch ein bisschen weniger. Und es muss einem einfach auch taugen, es muss einem einfach Spaß machen, auch die Leistung zu bringen und auch sich daran zu erfreuen.
Ja, stimmt, dass man nicht immer denkt, so, das ist alles so easy und ich gründe mal ein Startup, sondern dass man da wahrscheinlich auch wirklich das Commitment dann eben mitbringt.
Genau, und sich auch einfach auspowern möchte. Also wer irgendwie das Gefühl hat, er möchte mit möglichst wenig Aufwand viel Geld verdienen, irgendwie seine 8 Stunden rumbringen und am Abend dann einfach möglichst entspannt und mit viel Energie in den Feierabend zu starten, der sollte kein Unternehmen gründen. Ja, weil er sehr viel Spaß hat, einfach Vollgas zu geben, am Abend erschöpft, müde, aber glücklich nach Hause zu gehen. Für den ist auf jeden Fall das Startup-Gründen noch was Richtiges. Und ich glaube, solche Persönlichkeiten haben dann auch weniger die Herausforderung, dann auch noch die Energie aufzubringen für eine Familie. Das ist schon alles machbar.
Ja, absolut. Und was würdest du denn jetzt selbst sagen, so in dieser ganzen Zeit, vielleicht auch mit der Gründung früher, was war so das größte Learning, das du jetzt vielleicht auch anderen mitgeben würdest?
Also ich glaube, das größte Learning, was ich mitgenommen habe, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein sehr gut funktionierendes Gründerteam zu haben. Wir hatten Glück, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir bis heute sehr, sehr gut zusammenarbeiten können, dass wir fachlich alle unseren Fokus einfach haben, aber auch von der Persönlichkeit einfach sehr gut miteinander kommen, obwohl wir alle auch sehr unterschiedlich sind. Das andere ist natürlich, sich die richtige Branche auszusuchen. Ich kenne ganz viele Gründerteams, die heute erfolgreich sind, die aber nicht mehr das machen, was sie am Anfang gemacht haben, sich aber so tief in eine Branche reingegraben haben, bis sie die Lücke gefunden haben, wo wirklich auch Platz für Innovation und für ein skalierendes Unternehmen ist.
Ja.
Vieles war bei uns durch Glück bedingt. Also wir haben uns jetzt neben der Parkenbranche nicht noch fünf andere angeschaut. Parkenmobilität ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben uns aber jetzt nicht nur MedTech oder andere spannende Bereiche, sondern wir sind einfach rein. Wir haben als Gründerteam sehr gut funktioniert, funktionieren heute auch noch sehr gut. Und die Branche ist auch sehr cool. Aber wenn ich nochmal neu gründen würde, dann würde ich mir auf jeden Fall diese beiden Punkte ganz genau anschauen. Auch wenn ich Geld investieren würde in Startups, dann wären das wahrscheinlich mit die wichtigsten Faktoren, um in sehr, sehr junge und frühphasige Startups zu investieren.
Also wäre das dann auch was, wenn du dir jetzt vorstellst, so du damals vor der Gründung von Park hier und du triffst dich selbst, also dein damaliges Gründer-Ich, das wäre dann was du deinem Gründer-Ich auch mit auf den Weg geben würdest?
Ja, ich würde dem Felix sagen, schau dir die Branche nochmal an und schau dir die Mitgründer nochmal an. Wie viel Zeit wirst du mit denen die nächsten 10 Jahre verbringen?
Ja, spannend. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst so mindestens 100 Jahre alt und triffst dann wiederum dein 100-jähriges Ich. Was würdest du dann gerne von dir hören, was du bis dahin alles erreicht hast und was andere durch dich gelernt haben?
Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich geht es mir und geht es auch meinen beiden Mitgründern darum, natürlich schon irgendwas zu schaffen, was auch einen gewissen Wert hat und was auch eine gewisse Veränderung mit sich bringt. Ich glaube, wenn ich 100 Jahre alt wäre und irgendein Produkt, das, was soll ich sagen, zum Beispiel Kinderspielzeug, finde ich sehr schwierig. Meine Kinder haben sehr viel Spielzeug. Ich versuche das immer zu verhindern, weil einfach so viel Spielzeug auch so schnell kaputt geht und immer wieder weggeschmissen wird. Und trotzdem gibt es ganz viele Leute, die sich über Kinderspielzeug sehr viel Gedanken machen, das dann kurz benutzen, gleich wieder weggeschmissen wird. Das sind einfach so Produkte und so Themen, da würde ich mich sehr schwer tun, wenn ich mit 100 Jahren mich so mit sowas beschäftigt hätte. Ich glaube, für mich ist es sehr wichtig, irgendwas wirklich zu verändern, auch eine gewisse Veränderung dann zu hinterlassen, wenn ich mal nicht mehr auf der Welt sein sollte, mit 100. Kann man sich nicht hoffen, dass man so alt wird. Und sich auch stetig weiterentwickelt zu haben. Also ich glaube, die Sinnhaftigkeit ist der erste Punkt, um es kurz zusammenzufassen. Und natürlich auch die Entwicklung, dass ich mich bis 100 immer weiterentwickle und sehr selbstkritisch mich immer wieder frage, was ich hier eigentlich tue.
Ja, sehr schön. Und gibt es denn ein Buch oder ein Podcast irgendwie, das dich besonders inspiriert und bewegt hat, dass du es gerne empfehlen kannst?
Besonders, ich höre selber ehrlich gesagt nicht so viele Podcasts. Was ich mir immer wieder gerne anhöre, ist zum Beispiel der Podcast vom Handelsblatt Disruptiv heißt der, glaube ich. Das sind immer wieder ganz spannende Persönlichkeiten auf jeden Fall, die aus ihrem Leben erzählen und erzählen, wie sie Herausforderungen gemeistert haben oder eben auch nicht, was einen sehr inspirieren kann.
Okay, und wenn jetzt noch jemand mehr über Park hier erfahren möchte oder vielleicht sogar bei euch ins Team möchte, gibt es da denn irgendwie einen Weg, wie man an euch schnell erreichen kann und sucht ihr denn gerade Leute im Team?
Auf jeden Fall. Also wir sind wieder gerade sehr stark auf Wachstumskurs. Wie ist egal. Wichtig ist, einfach kurz über sich selber was zu erzählen, über seine Persönlichkeit und dann über die gängigen Kanäle, E-Mail, Social Media oder auch einfach anrufen, sich einfach bei uns melden.
Alles klar, ich mache auch alle Infos dann noch in die Shownotes wieder rein. Und dann sage ich an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Und genau, dann.
Sehr, sehr gerne. Danke auch.
Ich hoffe, dir hat das Interview mit Felix gefallen und du hast etwas Motivation für dich mitnehmen können, vielleicht was Eigenes zu machen oder einfach allgemein Motivation, an deine Ideen und dein Projekt zu glauben. Alle Infos zu Park hier findest du natürlich wieder in den Shownotes. Und schreib mir gerne auf Instagram dein Feedback oder deine Ideen zu dieser Folge. Und sei gespannt, denn ich habe für Montag ein kleines neues Projekt geplant, das wöchentlich stattfinden wird. Schau einfach bei Instagram rein und dann wirst du mehr darüber erfahren. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und starte gut rein. Wir hören uns das nächste Mal wieder im Founder Personality Podcast Evolve, Create, Establish, deine Jasmin.